Hallo Lukas.
Hallo Tim.
Und hallo liebe ZuhörerInnen da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Film. Heute mal etwas anders begrüßt, aber ja, ein bisschen Kreativität. Es war hochkreativ. Ein bisschen Kreativität kann uns natürlich nicht schaden.
Weißt du
Ja.
nicht?
Na, wir werden es im Laufe der Folge wahrscheinlich irgendwie feststellen, ob das ganz gut ausging oder eher so semi. Deshalb, ja, jetzt, ja, wollen wir da an der Stelle nicht zu viel drüber nachdenken und philosophieren. Wir haben heute ein ziemlich interessantes Line-up von, ja, einem von vielen Leuten heiß erwarteten Film mit Nicolas Cage über einen zeitlosen Film, könnte man fast sagen. Ein Film aus dem Jahr 1998, der wieder ins Kino gebracht wird von Rapid Eye Movies in Form von Love is the Devil. Damsel, Netflix-Schmu, würden böse Zungen behaupten, aber vielleicht hat hier jemand etwas anderes zu berichten. Und natürlich unsere erste Auflage, neben den Trailern und News natürlich, von Ein Hauch von Omen. Denn wir sprechen ja über alle das Omen-Filme, beziehungsweise alle, ja, bedeutet in dem Fall alle außer das Remake. Und ja, das ist quasi das heutige Programm. Freust du dich?
Ich freue mich riesig darauf. Das klingt auch unfassbar vielversprechend. Und ja, wir werden sehen, wo uns diese wilde Reise hinführt, in was für Szenarios uns diese Reise bringt. Ja.
Ist Szenarios eine zulässige Pluralbildung? Heißt nicht
Bestimmt.
Szenarien?
Tja, gut, ne? Das muss natürlich der Germanist
Ja,
hier wissen.
wir
Zum Glück bist du
alten.
Germanist und ich nicht.
Genau, ja, natürlich bist du das nicht. Wer hat hier morgen seine mündliche Prüfung? Das ist dann natürlich,
Weiß ich
hast dich schon
nicht.
mal sehr gut drauf eingespielt. Ich guck mal gerade nach, aber ich weiß auch gar nicht
Ist
hier
richtig. Ist
Grammatik.
richtig so.
Grammatik. Szenario, Grammatik. Ich finde das nicht. Hast du Glück gehabt, dass ich das jetzt auf die Schnelle nicht finde. Plural, Szenarien oder Szenarios, sagt Wikipedia.
Echt?
Sagt
Ha.
Wikipedia. Also das ist aber, also ich würde behaupten, auch wieder so ein für die Dummen, die dürfen Szenarios sagen.
Ist wahrscheinlich wie gucken mit K.
Ein alter Duden kennt tatsächlich nur Szenarios.
Tja. Ich bin halt
Also sind
Altgermanist,
wir
ne?
die, also bin ich der Dumme. In dem Fall bin dann ich der Dumme. Ja. Ja, so ist das. Naja, es ist ja auch egal. Ich weiß, du magst die Frage nicht, aber ist in deiner Woche irgendwas passiert, was halbwegs erwähnenswert ist oder nicht so?
Also bei mir war es die Woche der Double Features. Wir hatten ja ein MCU-Double Feature mit Captain America 1 und die Avengers. Am Freitag habe ich mir ein Double Feature gegeben mit der also von der Schauspielerin Lisa Marie Curoll. Falls du das hier hörst, beste Grüße an dich. Die Tina-Darstellerin aus Bibi und Tina. Da habe ich mir Apokalypse und Heilstätten angeguckt, mit einem absoluten Banger-Soundtrack von Leon Mascher und um drei aufeinander folgende Double Features zu haben an drei verschiedenen Tagen, hatte ich dann am Samstag ein Mamma Mia Double Feature mit Mamma Mia 1 und Mamma
Alter.
Mia 2 und war wild.
Welcher Film ist der bessere?
Bei weitem Abstand der erste.
Alter, krass, weil ich hab gehört, dass das Teil 2 zumindest rein vom objektive Qualitäten Aspekt her
Viel
deutlich
schlechter.
besser sein soll.
Ich verstehe nicht, wie man Teil 2 auch nur ansatzweise so gut finden kann wie Teil 1. Also Teil 2 ist wirklich, also da muss man sich schon wirklich durchkämpfen.
Okay, crazy. Ja, dann werde ich dir das entsprechende Video, das mich dazu verleitet hat, auf jeden Fall mal anschauen lassen.
Okay.
Ja, und dann, ja, erzähle ich
Wie war
noch,
deine Woche?
ja, Double Feature, ja. Seit dem letzten Podcast habe ich insgesamt vier Filme geschaut. Das war das Captain America Avengers Double Feature, das Omen und Love is the Devil. Also rein filmisch ist im Grunde nichts passiert. Ja, und auch ansonsten, meine Freundin hatte Geburtstag, Lanxess Arena, Köln, Konzert, wow, groß, episch, wow. Falls ihr irgendwann mal in der Lanxess Arena seid und ihr fahrt mit dem Auto hin, parkt in den Arkaden, voll schlau, 3 Euro Tagesticket, 10, 15 Minuten gerade auslaufen, man ist da, also deutlich besser geht's, glaube ich, nicht. Und ja, dann am Samstag und am Sonntag einmal mit Freundeskreisen, einmal mit Familie gefeiert und das war ja doch eigentlich ein ziemlich schönes Wochenende und ja, auf dem Weg dorthin ist nicht so wahnsinnig viel passiert, also irgendwie jetzt gerade, ich habe mich vor den ganzen Uni-Prüfungen und so, habe ich mich sehr darauf gefreut, dass dann irgendwie diese Zeit kommt, in der halt nichts ist und man einfach viel unternehmen kann und so und irgendwie im Endeffekt ist gar nicht so super viel passiert, weil man dann einfach durch andere Sachen so eingebunden war und ja, irgendwie, ach man, das Leben, ne?
Wie das Leben so spielt.
So ist es. Aber hey, du bist ja morgen bei mir, also es wird auf jeden Fall Highlight der kommenden Woche für mich. Oder der jetzt bevorstehenden, der jetzt stattfindenden Woche. Von daher, ja, wir blicken einfach frohen Mutes in die Zukunft.
Ich würde ja gern sagen, dass du auch mein Highlight der dieswöchigen Woche sein wirst, aber ich glaube, das IMAX ist schon nochmal ein bisschen stärkerer Antrieb. Tut mir leid, Timmy.
Geht ja in gewisser Weise mit mir einher. Von daher ist das okay.
Okay.
Können wir so festhalten. Gut, bevor wir jetzt noch weiter um den heißen Brei labern, wollen wir reinstarten mit Dream Scenario?
Ich bitte, dass wir das Szenario beginnen.
Möchtest du dann vorlesen, weil ich habe ja den Film an zweiter Stelle und du hast den an dritter Stelle gesehen, von daher
sehr
bietet
gerne
sich das vielleicht an? Yeah.
Mach ich. Paul weiß nicht, wie ihm geschieht. Erst ist es nur seine Tochter, die surreale Träume von ihm hat, aber auf unerklärliche Weise werden es immer mehr Leute, die nachts Visionen von ihm haben, sogar Wildfremde. Bisher war der blasse Familienvater und wenig geistreiche College-Professor nie im Mittelpunkt oder cool, aber jetzt wird er plötzlich als angesagtester Mensch der Welt gefeiert und die Medien reißen sich nur so um den neuen Internetstar, von dem alle träumen. Als die kollektiven nächtlichen Episoden allerdings zunehmend albtraumhafter geraten, kippt die allgemeine Stimmung und Paul wird von einem Shitstorm gigantischen Ausmaßes überrollt.
Ich war gerade für einen kurzen Moment so extrem irritiert, weil ich aus irgendeinem Grund mir so reflexartig die Letterboxd-Page von Das Omen aufgemacht habe und dann irgendwie, weiß ich nicht, wie das passiert ist, aber ich dachte so, was ist hier passiert? Was liest er da vor? Das war ganz, ganz merkwürdig. Und dann dachte ich mir so, nicht, dass er jetzt das Remake vorliest, oh nein.
Oh nein.
Einfach Dream Scenario. Ja, ich weiß nicht, wie ich da pennen konnte. Ich habe es ja auch selber eingeleitet, also ganz, ganz obskur.
Ja, ganz wilde Szenarios hier.
Dream Scenario von Christopher Borkley. Und wir waren ja von Anfang an heiß, als irgendwie announced wurde, ja, nächster Film von Christopher Borkley. Jetzt mit Nicolas Cage und dann auch noch produziert von unter anderem Ari Aster und das ja, war sehr, sehr vielversprechend und ein ja, schon ein gewisser Hype ging ja mit dem Film einher und als wir ihn dann auf dem Fantasy Filmfest auf den White Nights sehen durften, oder beziehungsweise ich durfte ihn auf den White Nights sehen und du in der PV, wenn ich mich nicht irre, oder?
Ja.
Ja. Konnten wir so ein bisschen das, was den Film im Vorhinein so umgeben hat, ja, das konnten wir auf jeden Fall in unserer Experience mehr oder weniger wiederfinden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz primär, dass das eine echt coole Idee ist, dass Nicolas Cage echt viel Spaß macht, aber dass der Film in der zweiten Hälfte dann leider doch etwas abflacht und hinter den Möglichkeiten und Erwartungen so ein bisschen zurückbleibt.
Ich würde nicht mal sagen, dass es die zweite Hälfte ist. Ich würde sagen, es ist der letzte Akt, was dann schon nochmal ein bisschen, also ich würde sagen, so die ersten 70 Minuten sind oder wären für mich einer der besten Filme des Jahres. Und der letzte Akt ist jetzt nicht aktiv schlecht, aber er reißt halt viel zu viele Sachen an, um diese dann irgendwie halbwegs, halbwegs schön zu Ende zu bringen. Aber wirklich, der Weg bis dahin ist so unfassbar gut. Und du hast gerade schon Nicolas Cage erwähnt, welcher unfassbar stark ist. Aber ich erinnere mich auch wirklich gerne zurück an diese erste Einstellung aus dem Film. Und bei der man sich so ein bisschen fragt, die Tochter, also im Endeffekt wird genau das beschrieben, was auch in der Inhaltsangabe direkt vorne genannt wird. Wir sehen einen Traum von der Tochter. Aber es wird ist lange Zeit nicht wirklich deutlich, okay, ist es ein Traum oder ist es kein Traum? Und damit spielt der Film tatsächlich mehrmals, weil die Kamera, die Inszenierung, die verändert sich eigentlich nicht wirklich, wenn wir auf die Realität blicken und wenn wir in die surrealen Träume blicken. Und so dauert es dann immer einen Moment, bis man realisiert, okay, aha, wir sind in einem Traum. Und das finde ich schon direkt in dieser ersten Einstellung, wo die dann alle so hochfliegen, echt extrem cool gemacht. Und Paul, die Figur von Nicolas Cage, steht halt einfach nur so rum. Und das hat auch wirklich zu Beginn des Filmes einige wirklich extrem lustige Momente, wenn dann wirklich abstruse Träume kommen. Und dann steht da einfach nur die Figur von Nicolas Cage so herum oder lächelt so rum. Obwohl dann hin und wieder, oh nein, jetzt kommst du mit mir mit Priscilla Poster, oder? Ist das so klar?
Einer der besten Running Gags der Staffel bisher auf jeden Fall.
Ja.
Also, vor allem, das Dumme ist ja, also falls ihr jetzt das erste Mal hier zuhört und das erste Mal mitbekommt, ist mittlerweile wiederkehrend, dass ich Lukas diese Priscilla-Style-Poster zusende. Also diese ja fancy Schrift auf der einen Seite und dann, genau, das gibt's jetzt auf Letterboxd ja quasi für jeden Film. Und das Dumme daran ist ja, das ist ja wirklich nur was für uns und es stoppt ja eigentlich nur den Flow der Folge, was jetzt mit der Erklärung noch viel härter wird und von daher ist eigentlich maximal Kacke, aber egal. Ja, mach mal weiter.
Ja, nee, und das finde ich einfach, fand ich am Anfang schon direkt richtig gut vom Film, ja, und zieht einen irgendwie so richtig richtig rein. Insgesamt sind halt auch wirklich auch diese Träume ein absolutes Highlight, wenn man merkt halt, dass Christopher Borkley sich dort kreativ völlig auslebt und ja, einfach wilde Szenarien erschafft, die einfach cool sind, bei denen man sich dann irgendwie erfreuen kann. Und auch die gehen dann so in den letzten 30 Minuten, geraten die so ein bisschen in den Hintergrund. Und ja, der hat so unfassbar viel Potenzial und war ja auch deswegen auf meiner Most Wanted Liste also dieses Jahr jetzt bei den Filmen
bei mir
2024
ja
mit dabei. Ja, schon, bei dir war er auch in der Top 10, ne?
Ja.
Ja. Und vielleicht kann er diese Erwartungen nicht ganz erfüllen, aber ich würde trotzdem sagen, dass das halt vor allem halt in den ersten 60, 70 Minuten wirklich ein Film ist, den man wirklich dieses Jahr gesehen haben sollte. Und das Ende ist halt dann, ja, nicht aktiv schlecht, aber man hätte es auch besser regeln können.
Ja, da nimmt sich Dream Scenario dann leider ein bisschen zu viel vor. Und anstatt dann ja einfach auf die Stärken quasi zu bauen und das irgendwie auf die Spitze zu treiben, dann, also weiß ich nicht, von mir aus mach weiter und lass diesen Mob einfach, weiß ich nicht, probier nicht so einen halbwegs realistischen Umgang mit dem Mob zu finden, sondern treib's weiter auf die Spitze, mach das zur Klimax und, weiß ich nicht, töte ihn oder so. Also, das wäre wahrscheinlich am Ende noch ein bisschen kurzweiliger und passend zu diesen Träumen crazier gewesen und dann auch ein bisschen vielleicht konsequenter, keine Ahnung. Denn so dieser ganze Kommentar, das ist ja, also der Kommentar, dass er, das hatte Christopher Borgli ja auch schon bei Sick of Myself, dass er einfach zu viel kommentieren möchte. Und ich denke, ja, einfach so, lass doch, nimm dir nicht so super viel vor und, ne, ich glaube, ich meine, beide Filme, ich kann mir schon vorstellen, dass Christopher Borgli bei beiden Filmen auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass er da schon wirklich was zu sagen hat und auch wirklich was Ernstes sagen möchte. Und ich glaube, also das ist natürlich, ne, worauf fundiert, das fundiert jetzt nur auf meinem Gefühl, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich einfach nicht selbst damit zufrieden geben möchte, eher Unterhaltungskino zu machen als Kino mit einer Message. Also er macht ja beides und er macht auch beides ziemlich gut, aber ich glaube, er nimmt sich ein bisschen ernster, als er es müsste. Das könnte ich mir so vorstellen. Und das wird ihm, glaube ich, auch einfach in beiden Filmen so ein bisschen zum Verhängnis. Bei Sick of Myself ist es der Punkt, wenn es quasi rangeht, dass er noch die Mode- und Schönheitsindustrie, keine Ahnung, die Model-Industrie da mit dazu nimmt. Und hier ist es halt irgendwie so dieser Punkt, wo es an den wütenden Mob quasi geht. Beziehungsweise die Auflösung davon und wie man da irgendwie wieder rauskommt und wie daraus Profit geschlagen werden kann, all sowas. Das ist ein bisschen schade, weil, ja, wie du es auch schon geschildert hast, diese ganzen Szenariosen, die sind ja wirklich, die sind ja wirklich hochunterhaltsam und gerade Nicolas Cage reißt ja einfach in dieser Rolle auch absolut ab. Es ist ja gar keine krass showy Performance, bis auf wenige Träume, aber auch in dieser Teilnahmslosigkeit. Man muss ja nicht mal in jedem Traum auf irgendwen zugestapft kommen und richtig crazy aussehen, sondern einfach auch, wenn er in dieser Ecke steht und einfach so diese typische Aura, die einfach auch mit einem Nicolas Cage einhergeht, die ist so ein bisschen unsettling und das dann auch in Kombination mit dem Konzept des Films, also es ist schon wirklich toll, toll gecastet an der Stelle. Dream Scenario. Ist ein guter Film.
Absolut, und ich glaube, er hat auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen des Filmjahres, jetzt schon. Ich möchte euch die nicht vorwegnehmen, aber wenn ich sage, als Nicolas Cage dort in einer fremden Wohnung ist und dann dort auf dieser Couch sitzt neben einer Frau, die er nicht kennt, und dann gewisse Körperöffnungen nicht vielleicht perfekt unter Kontrolle hat, das ist so ehrlich, aber gleichzeitig und irgendwie auch so herzzerreißend. Und das fand ich einfach wirklich einfach beeindruckend, diesen Moment, weil er auch so unfassbar verletzlich wirkt. Also es war einfach so ein Moment, der hatte irgendwie alles in sich, das einfach irgendwie gut ist. Und also an diesem Moment werde ich mich noch irgendwie lange zurückerinnern, wenn ich so an Dream Scenario denke und wenn ich auch an die Performance von Nicolas Cage denke. Das war einfach in allen Belangen komödiantisch, mit dem richtigen Timing, aber halt eben auch, wenn man länger drüber nachdenkt, einfach so ein unfassbar verletzlicher Moment. Das war toll.
Ja, krass, das ist nämlich für mich schon einer dieser Momente, wo ich mir denke, treib's doch nicht so weit und mach's nicht so deep und so, also so deep, aber geh nicht noch diesen Schritt noch näher auf die, also noch näher auf die Figur einzugehen und so zwischenmenschliche Punkte anzusprechen, sondern verlass dich doch lieber auf das, was funktioniert, also für dich hat's jetzt natürlich funktioniert und für andere wird sicherlich auch funktionieren und da wird mir auch nicht die ganze Menschheit zustimmen, so auf gar keinen Fall, denn den Anspruch will ich hier auch gar nicht erheben oder den Eindruck erwecken, aber dem vorangeht quasi die Nachstellung eines Traumes und das war für mich der deutlich lustigere Teil der Szene oder der deutlich fesselndere Teil, interessantere Teil der Szene. Aber ja, klar, so unterschiedlich sind dann auch die Interessen und Eindrücke natürlich. Deshalb von uns auch auf jeden Fall eine Sehempfehlung von uns beiden. Wir haben den Film ja auch beide für wirklich gut befunden. Wir haben so Kleinigkeiten daran auf jeden Fall auszusetzen. Oder Kleinigkeiten, die dann eben schon einiges an der Wertung auch drücken. So ist es nicht. Aber es sind auch wieder 105 Minuten oder so. Christopher Bogley, Nicolas Cage, das ist eine sehr gute Kombination. Gerne mehr davon und mit dem nötigen Feinschliff dann beim nächsten Film vielleicht der erste richtige Hit.
Ab dem 28. März ist der auch bei MubiGo drin. Das heißt, da werde ich ihn mir wahrscheinlich auch nochmal angucken, weil ich einfach gespannt bin, ob er vielleicht bei einer zweiten Sichtung, ob ich da vielleicht die Fehler eben ein bisschen besser verzeihen kann. Ich denke mal, schlechter wird die Wertung so oder so nicht. Dafür ist halt eben vor allem in den ersten beiden Akten viel zu gut. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wo mich die Reise hinführt. Und was ich auch einfach super spannend an dem fand, ist so dieser Aufstieg und Fall eines Memes, was auch noch dran thematisiert wird in Dream Scenario. Und gerade wenn man halt, also ich glaube jetzt zum Zeitpunkt, als ich den Film damals gesehen habe, was Mitte Januar war, war glaube ich diese Dokumentation über das Angry German Kid, glaube ich, wieder in aller Munde. Oder ganz aktuell vielleicht auch, so denkt man vielleicht an den Anzeigenhauptmeister zurück oder man denkt jetzt so an ihn, man muss einfach schon drüber nachdenken, das sind auch alles noch Menschen und auch wenn die vielleicht lustige Sachen machen, für immer darauf reduziert zu werden oder dann auch angefeindet zu werden, das kann schon wirklich sehr stark auf die Psyche gehen und vielleicht sollte man dann auch sein eigenes Verhalten hinterfragen. Und ja, auch wenn Christopher Borkley das gegen Ende dann nicht alles perfekt zusammenführt, ist schon allein ja dieser Gedankengang und auch das eigene Hinterfragen von unserem Verhalten als Rezipienten von so welchen Memes beispielsweise, doch glaube ich dann schon wirklich ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Und das finde ich auch gut, dass Dream Scenario das so anspricht.
Yeah, yeah.
Yeah, yeah.
Ja, gut. Guter Film. Schön, guter schön. Film. Wollen wir weitergehen?
Gerne.
Dann kannst du dich jetzt ein wenig zurücklehnen, während ich ein paar Worte zu Love is the Devil, Studie für ein Porträt von Francis Bacon, toller Titel mal wieder, verliere. Und diesen Film habe ich mir heute erst angeschaut. Er wird im Rahmen der Zeitlos-Reihe von Rapid Eye Movies im Kino starten, und zwar an diesem Donnerstag, also dem 21. Er läuft sehr limitiert, also schaut da mal auf der Seite von Rapid Eye gerne vorbei, um zu schauen, ob er irgendwo bei euch in der Nähe läuft. Denn eigentlich, wie immer, kann man sagen, alleine aufgrund der Tatsache, dass man diesen Film vermutlich sehr, sehr selten noch im Kino erwischen wird, lohnt sich das in gewisser Weise schon. Also ist alleine auch ohne gehört zu haben, ob er irgendwie meiner Ansicht nach was taugt oder nicht. Merkt euch das. Und gerade wenn ich jetzt vielleicht den ein oder anderen Namen droppe, dann könnte sich das eventuell noch bestärken. Denn in den Hauptrollen finden sich Derek Jacobi und Daniel Craig wieder. Und in einer der Nebenrollen auch noch eine Tilda Swinton beispielsweise. Aber ich lese jetzt erstmal vor, worum es denn hier geht. Swinging London 1964. Der berühmte Künstler Francis Bacon überrascht den jungen Ganoven George Dyer, als dieser in sein Atelier einbricht. Bacon, erfolgreich und umstritten, ist Zentrum einer Boheme von Künstlern, Literaten, Modellen und Lustknaben, die ihn hofieren und um seine Aufmerksamkeit buhlen. Dyer wird zum Liebhaber und Modell des Malers. Er inspiriert den Künstlern zu einigen seiner besten und erfolgreichsten Porträts. Doch Bacon betrügt ihn nach Lust und Laune. Hier ginge jetzt die Inhaltswiedergabe normalerweise noch etwas weiter, aber das ist dann mal wieder basically der ganze Film. Deshalb habe ich mir da einfach mal die Freiheit genommen, 2-3 Sätze zu streichen. Ja, und möchte jetzt den ein oder anderen Satz, den ich gerade gekürzt habe, jetzt hier quasi anhängen und erzählen, warum es sich durchaus lohnt, hier ins Kino zu gehen, auch über das, was ich eben sagte, hinaus. Ich habe ein Fable für Künstler-Biopics, könnte man jetzt fast meinen, denn ich habe ja auch über Basquiat gesprochen, haben wir auch von dir ein tolles Basquiat-Geburtstagsgeschenk bekommen, ohne dass ich eigentlich mit dieser gemalten Kunst so wirklich irgendwas anfangen könnte. Und ja, auch von Francis Bacon habe ich so wirklich bewusst noch nie was wahrgenommen, also aus der Perspektive. Ich kann euch nichts darüber sagen, ob, also inwiefern das akkurat ist oder so. Und es basiert auf einer Biografie, Von daher wird das schon halbwegs stimmen, wahrscheinlich. Regie hat John Mabry geführt, den man zum Beispiel für The Jacket und The Edge of Love noch kennen könnte. Ja, und wahrscheinlich läuft er gerade, weil Ryuichi Sakamoto die Musik gemacht hat. Also, das weiß ich jetzt nicht, vielleicht stand das auch schon noch deutlich länger fest, als der Tod von Ryuichi Sakamoto Wirklichkeit wurde. Er ist, ja gut, er ist im März 2023, also quasi ja, vor fast einem Jahr gestorben. Ich gehe mal davon aus, gerade weil jetzt auch sein Konzertfilm in den Kinos startet, zeitnah, wenn nicht sogar auch jetzt am Donnerstag, bin ich mir gerade gar nicht sicher.
Die Unschuld ja auch.
Genau, also die Unschuld auch. Ja, an der Stelle können wir vielleicht direkt auch darauf verweisen, dass wir jetzt nicht zum Release von Die Unschuld oder Monster von Hirokazu Koreeda über diesen Film sprechen werden. Das haben wir schon in unserer Filmfestival Cologne-Folge gemacht. Also hört da auf jeden Fall gerne rein, wenn euch das interessiert. Ist auch ein sehr sehenswerter Film. Ja, jedenfalls ist er, denke ich, so ein bisschen der Grund, aus dem der Film hier läuft. Und ja, leider muss man fast sagen, ist ausgerechnet der Klang des Films das am, also nicht das am wenigsten Interessante, aber die Visualität ist doch deutlich interessanter als das, was der Ton eben so hergibt. Denn das fiel mir gleich zu Beginn auf. Der Film ist unfassbar stylisch. Also mit vielen mega interessanten und einzigartigen Kameraeinstellungen, mit vielen tollen Ideen, cool geschnitten. Einfach eine super interessante Stilistik. Auch noch so ein weiterer Punkt, warum man den sicherlich auch im Kino eben sich gerne anschauen sollte. Denn er hat natürlich eine Handlung. Es geht hauptsächlich, wie ihr auch eben hören konntet, um die Beziehung von Francis Bacon zu George Dyer, also zwischen Derek Jacobi und Daniel Craig. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte man einen krassen Spannungsbogen oder sonst irgendwas. Also es ist jetzt, es ist kein Film, der primär durch seine Handlung besticht. Ist in der Hinsicht relativ ähnlich sogar zu Basquiat. Es ist, ich finde es durchaus intriguing, einfach zu sehen, wie so Künstler bei ihrem Schaffen fungieren und so. Und wie sie vorgehen, was sie machen, wie sie mit den Menschen um sich herum umgehen. Und das ist auch wirklich interessant, eben anzuschauen, gerade weil Derek Jacobi in der Hauptrolle wirklich, wirklich toll spielt und auch Daniel Craig einfach ein sehr, sehr toller Gegenpart zu ihm ist. Ja, also rein schauspielerisch erstmal toll. Tilda Swinton tatsächlich, ich habe mich mitunter am meisten wegen Tilda Swinton auf diesen Film gefreut, weil ich einfach großer Tilda Swinton-Fan bin, aber ja, ich habe sie, also ich musste tatsächlich einmal kurz nachgucken, ob sie das wirklich ist, weil ich sie nicht wirklich erkannt habe. Ich meine, ist auch nochmal 25 Jahre her, aber ja, und sie sticht auch leider nicht sonderlich hervor. Daniel Craig und Derek Jacobi eben umso mehr und gerade die Optik des Films, also da kann man dann doch, da kann man dann doch eher noch was finden, was einen so wirklich beeindruckt. Und es fällt mir tatsächlich sehr schwer, irgendwie in Worte zu fassen, für wen das der richtige Film ist. Ich glaube erstmal einfach für jede Person, die was mit ja nicht mainstreamigem Kino anfangen kann, mit experimentell wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Also es ist jetzt kein krasser Arzi-Fazi-Film in Schwarz-Weiß mit minutenlangen Einstellungen und so. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen weiter out there. Mit eben, wie ich schon sagte, Kamera und Schnitt vor allem, die sehr interessant daherkommen wieder und wieder. Also gerade wenn man sich gut auf Filme einlassen kann, wenn man viel Wert auf Audiovisualität legt, dann ist das, denke ich, was, was man sich nicht entgehen lassen sollte und was natürlich auch was ist, was man so noch nicht wirklich häufig gesehen hat und gerade im Kino auch nicht mehr häufig zu Gesicht bekommen wird, davon gehe ich zumindest aus. Dann vor allem auch, wenn die Namen halt dann interessieren, ne? Dann kann man da oder sollte man da, denke ich, definitiv reingehen. Ja, es ist schon ein bisschen schade, dass du ihn nicht gesehen hattest. Weil da hätte mich auch interessiert, was du da sagst. Das glaube ich nämlich wirklich was, wenn man da nicht irgendwie reinkommt oder kein Interesse einfach dran hat oder sich auch kein Interesse entwickelt, aus welchen Gründen auch immer. Bei mir hat es das zum Glück getan, aufgrund der Audiovisualität, wie man vielleicht rausgehört hat. Und Daniel Craig, ganz toll. Ja, dann könnte das, glaube ich, wirklich langweilig sein. Aus der Perspektive kann man dann immerhin schonende Worte schon mal raushauen, und zwar 92 Minuten Laufzeit. Also auch wenn man jetzt einfach reingeht und sagt, boah, nee, ist so gar nicht wirklich was für mich. Es sind nur 92 Minuten, man verliert nicht super viel Zeit. So richtig langatmig, langweilig kann es also wahrscheinlich nicht werden. Ja, all das, was ich jetzt erzählt habe, das deutet schon so auf die Richtung 3 bis 3,5er Film hin und das spiegelt sich auch ein wenig in der Letterboxd-Wertung von 3,4 wieder. Also das meiste spielt sich tatsächlich zwischen 3 und 4 Sternen da ab. Das sticht klar hervor, wenn man sich da die Wertungskurve anguckt und ja, ich sehe mich da auch bei so 3,5 Sternen. Ja, ist wahrscheinlich kein Film, den ich noch etliche Male sehen werde, aber ich kann auf jeden Fall euch den Film ans Herz legen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an weniger konventionellen Stoffen habt, vielleicht auch wenn ihr aus irgendwelchen Gründen Francis Bacon Fans seid, also keine Ahnung, soll es auch geben. Ja, und Daniel Craig, ne? Gut.
Ja, es klang auf jeden Fall interessant. Ich habe mich auch gerade mal so ein bisschen mit dem Wikipedia-Eintrag von Francis Bacon beschäftigt. Ich habe erfahren, es gibt ja noch Francis Bacon, den britischen Philosophen.
Ja.
Also Grüße auch an diesen Francis Bacon hier an dieser Stelle.
Auch Fans und, von dem ja, Francis Bacon.
Die dürfen den auch sehen.
Ja, klar, allein weil es Namensvetter sind.
Stimmt. Also falls ihr irgendeinen Francis Bacon mögt, und Kevin Bacon natürlich, dann solltet ihr euch den bitte angucken. Und also mich hat schon allein die Inhaltsangabe nicht sonderlich angesprochen, deswegen war ich da jetzt nicht so heiß drauf. Aber ey, wer es mag, der soll da bitte hineingehen und eben weiter so einen limitierten Kino-Release bekommt. Dann lohnt es sich doch einfach auch mal dafür ins Kino zu gehen.
Es ist halt vor allem auch absolut kein Standard-Biopic oder sowas. Also da muss man auch sagen, das ist wieder so dieser Fall von, ja, diese Person des öffentlichen Lebens zu Zeitpunkt X und dann auch für diesen Zeitraum. Also es geht dann weder groß in die Vergangenheit noch in die Zukunft. Und ja, das ist einfach relativ interessant. Also oder auch angenehm, das so zu sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch für dich auf jeden Fall was geboten hätte. Aber ja, es ist dann natürlich auch schwierig, ist häufig schwierig, dann irgendwie sich für so unbekannte Filme eben dann auch zu beeindrucken, gerade wenn man, oder zu motivieren, gerade wenn man nicht ja irgendeine Motivation aufgrund irgendwelcher anderen Faktoren eben von Grund auf hat, ist jetzt für mich durch Tilda Swinton beispielsweise. Ohne Tilda Swinton hätte ich da jetzt, glaube ich, auch nicht so großes Interesse dran gehabt und ob ich den Film dann geschaut hätte oder angefragt hätte. Vielen Dank übrigens nochmal fürs Zusenden des Screeners. Das wage ich tatsächlich auch zu bezweifeln. Und es ist trotzdem was, wo ich jetzt ziemlich dankbar drum bin. Denn ansonsten hätte ich diesen Film höchstwahrscheinlich nie gesehen. Er ist mir jetzt auch zum Beispiel in der Vita von Tilda Swinton noch nie aufgefallen, weil er halt auch eben so extrem weit unten steht. Weil er auch einfach super unbekannt ist, ne? Also ist gesehen worden auf Letterboxd von 4.400 Personen. Es gibt 2.750 Bewertungen. Ist jetzt kein sonderlich populärer Film. Deshalb, ja, das vielleicht auch noch erwähnt.
Ja, ich habe auch mal gerade so ein bisschen durch die Filmografie von Tilda Swinton gescrollt, weil ich da letztens irgendwas gesehen habe, wo sie mit dem Regisseur zusammengearbeitet hat, was ich nicht erwartet habe. Und ich weiß nicht genau, ob es das war, aber mir ist gerade auf jeden Fall wieder ins Auge geschossen, dass Tilda Swinton einmal mit Bela Tarr zusammengearbeitet hat. Für The Man from London hieß, glaube ich, der Film. Finde ich auf jeden Fall auch eine wilde Mischung. Aber so Slow Cinema scheint ja auch die Tilda zu mögen.
Ja, wobei das hier ja jetzt auch überhaupt kein Slow Cinema ist, ne?
Ja, aber ich denke da so an Vera Sita Cool und sowas.
Ja, Memoria.
Genau, also insgesamt mag die Tilda schon sowas.
Ja, kann sie auch.
Und dürfen sie Tilda nennen. Ja, kann sie.
Ja, wir sind beim Du. Bekanntermaßen. Ja, schön. Dann kommen wir doch bestimmt jetzt zu einem mindestens genauso sehenswerten Film. Lukas, erzähl mal, wie fandest du denn Damsel?
Für alle, die lieber zu Hause bleiben wollen und nicht das Kino besuchen wollen, die können sich statt Love is the Devil einfach Damsel angucken. Und im Endeffekt hast du mich ja so ein bisschen reingeredet, mir diesen Film anzugucken. Und dann habe ich mir gedacht, komm, also ich kann mir den schon angucken, das wird mir jetzt nicht sonderlich wehtun. Der Film ist natürlich geschrieben von, das nämlich den guten Dan Mezu, das ist natürlich der Autor von Fast X, sehe ich gerade, aber natürlich auch von Zorn der Titanen. Ich würde sehr viel Geld darauf wetten, dass er diesen Film nicht alleine geschrieben hat. Es werden tatsächlich nur zwei weitere Autoren genannt. Das sind tatsächlich weniger, als ich erwartet hätte. Auf jeden Fall einer der Autoren von Zorn der Titanen. Und Zorn der Titanen ist so einer der Filme für mich, die symbolisieren, haben die Menschen überhaupt noch Spaß? Und ist Damsel auch so ein Film, wo man sich fragt, okay, warum wird der so mittelmäßig bewertet? Haben Menschen überhaupt noch genügend Spaß an Filmen? Können sie auch einfach mal den Kopf ausschalten? Und 100 Minuten lang, es ist nicht ganz 100 Minuten, aber so 70 Minuten lang einer jungen Magd dabei zusehen, wie sie einen Drachen bekämpft, und der ist wirklich okay. Der reißt keine Bäume raus, aber die kann man sich wirklich mal angucken, eben weil ich dann doch irgendwie mochte, dass er so gewisse Genre-Kniffe hat. Er fängt nämlich damit an, dass erstmal so eine klassische, naja, fast schon so Disney-Geschichte erzählt wird. Man hat da diese, warte, ich lese einfach die Inhaltsangabe vor, dafür habe ich sie doch rausgesucht. Einen attraktiven Prinzen zu heiraten, scheint für eine pflichtbewusste junge Frau kein allzu großes Opfer zu sein. Erstmal liebe Grüße an Netflix. Also, es ist also im Endeffekt ihr Zwangsheirat zu verharmlosen schon wieder sehr stark, aber es geht noch weiter. Doch leider geht sie damit der königlichen Familie auf den Leim, die mit ihr eine alte Schuld begleichen will. Sie landet in der Höhle eines feuerspeienden Drachens, wo Köpfchen und Willenskraft gefragt sind, um zu überleben. Und dieser erste Teil, wo sie halt eben diesen jungen Mann kennenlernen, diesen Prinzen, es geht darum, dass diese Zwangsheirat stattfinden soll, da das Volk von der Familie von Millie Bobby Brown, das ist übrigens die Hauptdarstellerin, bekannt ja aus Stranger Things oder den fantastischen Monsterverse-Filmen, in denen sie natürlich auch eine elementare Rolle hat und auf jeden Fall auch mit das Beste am ganzen Film ist. Und ja, Damsel hat halt eben zu Beginn diesen Kniff, dass er halt aufgebaut ist wie so ein Disney-Film, dass die Prinzessin lernt die Prinzen kennen und ach wow, er ist ja hübsch, wie nice ist das denn? Ich muss nicht irgendein Monster heiraten, sondern ich werde zwangsverheiratet mit einem hübschen Prinzen, und dann kommt halt so nach 30 Minuten der Twist, aber sie wird in eine Grube geworfen und einem feuerspeienden Drachen zum Fraß hin geworfen, und ich mochte es dann, wie der Film lange Zeit so ein richtiger Survival-Thriller ist, in dem halt die Figur von Millie Bobby Brown namens Elodie versuchen muss, gegen diesen Drachen zu überleben. Was ich ein bisschen blöd fand, ist, dass der Drache sprechen kann. Also, keine Ahnung, ich finde, das hat mich auch schon immer bei Smaug in der Hobbit-Trilogie so ein bisschen, ja, finde ich immer ein bisschen blöd. Warum kann er sprechen? Für mich sollten Drachen nicht sprechen. Es tut mir leid, falls ihr jetzt enttäuscht sein solltet von mir. Aber ich finde, in meiner Welt sprechen Drachen nicht. Aber die Stimme vom Drachen ist auf jeden Fall sehr cool. Hat mich gleich an Paul Williams erinnert. Wird aber von Shorey Akdashlo gesprochen. Sieht auf jeden Fall eine sehr tolle Stimme. Und die passt zum Drachen. Auch wenn ich halt, wie schon gesagt, sagen würde, okay, Drachen sollten eigentlich nicht sprechen. Tim, was ist deine Meinung dazu? Das ist mir gerade sehr wichtig.
Es ist natürlich ein Tier quasi, ein nichtmenschliches Wesen. Von daher kann ich natürlich deinen Unmut über sprechende Drachen verstehen. Ich muss gestehen, so wirklich eine Meinung habe ich dazu nicht. Ich würde einfach freundlicherweise dir beipflichten.
Okay, vielen Dank.
Gern.
Und ja, dann ist halt eben relativ lange dieser Survival-Thriller. Elodie versucht, vor dem Drachen zu fliehen. Und was ich mochte, war zum einen, wie dieser Drache gestaltet ist. Du siehst ihn halt auch relativ lange Zeit nicht, sondern du kannst so seine Form nur erahnen. Ich meine, er sieht aus wie ein normaler Drache, aber das ist von den Effekten her wirklich ganz nett umgesetzt. Und was auch richtig gut aussah, war das Feuer von dem Drachen. Denn das ist nicht einfach so, also häufig ist ja Feuer einfach dann so wie so ein Windhauch, aber das ist wirklich wie Lava, so flüssiges Lava schießt der Drache aus seinem Mund, und das mochte ich einfach, weil das dann auch so von den Steinen wirklich cool abdriftet, und das sah cool aus und war einfach so eine frischere Idee als einfach nur so ein Feueratem.
Und sich so, wie du ja davon erzählst, wirkt das wirklich genau wie so ein Film. So haben die Menschen überhaupt noch Spaß. Gerade wenn ich mir so die anderen Wertungen aus meiner Freundesliste angucke, also du bist da schon, gehörst da schon auf jeden Fall zu den höchsten.
Ich habe nur 2,5 gegeben. Ich bin sogar noch unter dem Average.
Ja, gut, du hast die zweithöchste Wertung vergeben, also.
Oh, krass. Ja, ich sehe auch, bei meinen Freunden habe ich hier ein 2-0er-Rating stehen. Da bin ich natürlich dann doch schon.
Bei mir sogar 2-2, also.
Ah, da bin ich mit den falschen Leuten auf Letterboxd befreundet.
Offensichtlich.
Offensichtlich. Grüße an Moritz. Und, der ist natürlich super generisch und hat dann auch seine Stellen, wo man sich denkt, ja, okay, 110 Minuten, 100 Minuten, wenn man den Abspann mit rausrechnet. Er könnte auch 80 Minuten dauern, es würde nicht wehtun. Du hast da Schauspieler, die einfach nur gecastet wurden, damit sie da sind, so eine Angela Bassett oder Robin Wright. Die bekommen wirklich rein gar nichts in diesem Film zu tun. Die sind halt einfach da, damit man wahrscheinlich nochmal dort ein paar Leute rausziehen kann, damit sie sich den Film angucken. So ähnlich wie bei Love is the Devil extra für dich Tilda Swinton gecastet wurde, irgendwann in den 80ern.
90ern. 96, 98, irgendwie so.
Okay, in den 90ern. Billy Bobby Brown macht eine gute Figur. Ich finde sie eigentlich schauspielerisch wirklich häufig sehr mittelmäßig, und auch hier hat es natürlich keine, ja, Szenen, die sonderliche Tiefe haben, aber so eine Frau gegen einen Drachen, das funktioniert halt schon eigentlich ganz gut. Natürlich denkt man da auch an sowas wie, keine Ahnung, wenn wir jetzt nach ganz da oben greifen, so eine Geschichte wie Predator, Mensch gegen viel stärkere Bestie, die weiterentwickelt ist und die eigentlich so viele Kräfte haben muss, dass der Mensch doch eigentlich unterlegen ist, aber sie schaffen es trotzdem, Terminator. So, natürlich kommt der Film nicht an die Qualitäten dieser Filme heran, aber drivet halt so eine ähnliche Welle, und man kann auf jeden Fall Spaß haben mit dem. Wie schon gesagt, der ist relativ kurzweilig. Und ich mochte dann eigentlich auch wieder an das Ende so eine, ja, wo man so einen schönen Twist damit reinbringt, dass man sich ja vielleicht nicht immer, dass man vielleicht auch einfach seine Kräfte fusionieren kann. Und ja, es ist einfach ein ganz netter Film. So, mit dem macht man nicht so viel falsch. Ist natürlich ein Aus-Kino. Sieht ganz gut aus. Hat jetzt von den Effekten her mich nicht übertrieben abgefuckt, und ja, war erschreckend okay. Leute haben anscheinend aber auch noch ein bisschen Spaß, wenn ich den Letterboxd Average halt mir eben angucke. 2,6 ist dafür absolut in Ordnung. Aber meine Freunde, das geht natürlich gar nicht klar.
Ja, du liebst das.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ist auf jeden Fall schwer in Ordnung.
Ja, alles klar. Wissen wir ja Bescheid. Ich habe nichts hinzuzufügen.
Können wir vielleicht, auf Spotify kann man ja so Umfragen machen. Könntest du vielleicht machen, dürfen Drachen sprechen, ja oder nein?
Kann ich machen. Schreib mir das am besten nochmal auf WhatsApp oder so, damit ich da morgen dran denke. Aber dann werde ich das einführen. Also an der Stelle, stimmt gerne ab, falls ihr das jetzt hört, denn wir haben eine erschreckend niedrige Teilnahmequote, was Umfragen und Abstimmungen oder sonst irgendwas angeht. Also ich glaube wirklich, aus was weiß ich nicht wie vielen Umfragen und Abstimmungen insgesamt gab es vielleicht 20 Beiträge bisher. Wir sind bei Folge 128, also auf geht's.
Top. Danke.
Gut.
Danke an jeden, der abstimmt, und danke an dich.
Gern. Danke an euch, danke an dich für auch die Idee und so. Und kommen wir nun zu einem Hauch von News. Und du hast das in die Hand genommen, das News raussuchen, nachdem ich dich drum gebeten habe. Und ich habe mich nicht weiter damit befasst. Also bis auf den Kram, den ich so mitbekommen habe von mir aus, wirst du mich jetzt möglicherweise überraschen.
Okay, also liest es nicht durch. Ich habe hier für Ende noch mal ein paar, zum Ende noch mal ein paar Banger beibehalten. Also spoiler dich einfach nicht, okay?
Machen wir nicht. Ich gucke jetzt gerade nur schon mal vorsichtshalber, ob noch mal irgendwas passiert ist. Nee, ist jetzt auch nichts mehr gekommen, seit wir hier angefangen haben aufzunehmen. Deshalb, ja, let's go.
Okay, also dann fangen wir an mit einem Trailer, den wir uns angeguckt haben. Wir haben uns nämlich den Trailer zur neuen The Crow-Verfilmung angeguckt. Ich muss sagen, ich habe den originalen The Crow noch nicht gesehen. Der steht aber schon ewig lang auf meiner Watchlist und das werde ich sicherlich vor der Neuverfilmung auf jeden Fall machen. Und ich muss sagen, der Trailer hat mir zu vielen Teilen eigentlich ganz, ganz gut gefallen. An sich ist es ja so eine simple Rache-Geschichte, zumindest wirkt es so nach dem Trailer. Aber ja,
mit bisschen Superheldenkram.
Genau, und diese Welt sah ganz cool aus. Von den Effekten her war das meistens ganz nett, bis auf die Vögel.
Und das Kunst, und das CGI-Blut, ja. Das genau, wären tatsächlich direkt die beiden Dinge auch gewesen, wo ich gesagt hätte, so, weiß ich nicht, das CGI-Blut in einem Film, wo es wahrscheinlich um viel Kämpfen und Blut und so geht. Also abwarten in der Hinsicht.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, Bill Skarsgård macht eine richtig tolle Figur. Ich mag ihn eher als Schauspieler verdammt gerne. Und ich weiß nicht, er hat auch einfach so mit seinen Augen, hat er irgendwie so einen ganz eigenen Look. Und ich kann ihm auf jeden Fall diese Rolle sehr, sehr gut abkaufen. Und auch dann gegen Ende, wenn er praktisch so zu einer unverwundbaren Bestie wird, dass der einfach Pistolenschüsse und sowas alles abfängt, also oder einfach überlebt. Er fängt sie nicht mal ab, sondern er lässt sich einfach mit Kugeln voll schießen und irgendwie überlebt er, keine Ahnung warum, aber es sieht schon echt cool aus.
Ja. Ich meine, es ist wieder so ein Fall von, kann ich im Grunde nicht viel gegen sagen. Ich fand halt wirklich gerade dieses Blut in Anbetracht der Tatsache, dass es da eben viel gekämpft werden wird, viel Blut spritzen wird. Da bekomme ich dann immer so ein bisschen Bauchschmerzen, vor allem, weil so viele Filme so, ja, auch so viel eben machen. Beispielsweise so ein Terrifier 2 und der dann sich nicht so auf Kunstblut fokussiert, ne? Das ist immer so ein bisschen schade, wenn da dann eben solche Filme daherkommen und dann eben doch so viel darauf setzen. Aber ja, so muss man wahrscheinlich hinnehmen. Ja. Ja, und abgesehen davon, ja, sieht halt interessant aus, ne? Sieht gut aus. Den Cut gerade hat keiner mitbekommen, wahrscheinlich, hoffentlich. Bis jetzt. Und ist immer so die Absicherung. Für den Fall, dass man es doch merkt, dann, ne, jetzt ist flüssiger. Total. Coole Welt. Sieht cool aus, stylisch. Cool, düster, stylisch, nicht zu ernst, nicht zu cartoonig, eine relativ gesunde Mischung. Ich freue mich drauf. Freue mich auch darauf, den Film mit Brandon Lee natürlich dann zu sehen. Und war das nicht auch der Film, bei dessen Dreharbeiten er verstorben ist?
Ja.
Ja, klingt auch nicht so geil. Also die Geschichte, meine ich. Jedenfalls können wir vielleicht vor dem Neuen machen. Ein Hauch von Crow oder so.
Ja.
Ja, dann starten wir rein und fangen an zu rappen. Easy.
Alter. Das wäre krass. Hm. Ich habe vielleicht eine Kritik auf meinem YouTube-Kanal zu machen.
Ja.
Also ich würde den so oder so schauen. Von daher kann man auch über den Podcast sprechen.
Mal gucken, wann der rauskommt und dann
ich glaube Sommer.
Ja, machen wir das.
Gut, dann würde ich jetzt direkt zu den News überleiten, die alles sind, nur keine Trailer. Und als erstes gibt es ein paar Casting-News. Greta Gerwig wird in Noah Baumbachs nächstem Film neben George Clooney und Adam Sandler mitspielen. Klingt erstmal gut.
Klingt erstmal nach einem Noah Baumbach-Film, ja.
Ja, finde ich auch. Titel stand da gar nicht drin. Deswegen weiß ich gar nicht, ob da irgendwas bekannt
ist. Gibt auch, glaube ich, noch keinen. Das war doch dieses erwachsene Leute Coming-of-Age-Ding. Also stimmt, auch wieder so jeder zweite Noah Baumbach-Film. Also, ja,
stimmt.
Abwarten.
Mal sehen, ob es da wieder 200 Millionen Budget von Netflix gibt.
Also das klingt jetzt deutlich weniger nach White Noise. Andererseits ist ein Netflix-Film und war nicht Adam Sandler auch im vergangenen Jahr wieder der am besten bezahlte Schauspieler? Ich finde das so wahnsinnig. Weil was hat denn Adam Sandler auch gemacht? Der hat im Grunde nichts gemacht. Also, oder?
Was wild.
Der hat diesen Animationsfilm Leo auf Netflix gemacht. Der hat Murder Mystery 2 gemacht.
Ja gut, dadurch hat er halt mega viel verdient, ne?
Der hat diesen You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah gemacht, wo seine Tochter da in der Hauptrolle ist. Also, dreimal Netflix und das war's. Viermal Netflix mit Spaceman aus diesem Jahr. Also, dieser Deal, der muss so, also was der an Kohle scheffeln muss. Ach Mann, das ist so wahnsinnig.
Ja, geil. Ja. Ich hoffe auch, dass sie sich alle die Taschen voll machen. Sollen sie doch machen.
Ja, wirklich. Mach.
Springen wir weiter. Es gibt nämlich neue Informationen zu unserem heiß erwarteten Scream 7. Und wir haben ja schon wir haben schon sehr häufig über Scream 7 gesprochen, gab ja auch einige Komplikationen vor den Dreharbeiten und jetzt wurde bekannt, dass Neve Campbell, unsere geliebte Sydney Prescott, zurückkehrt und Kevin Williamson wird bei dem Film Regie führen. Das ist, glaube ich, der Autor von ein paar Scream-Filmen und
genau.
Mal sehen, was das wird.
War das nicht sogar was ich gecallt habe? Also, dass basically ja die einzige Art ist, wie sie jetzt weitermachen können, dass sie eben Neve Campbell zurückkriegen. Ich weiß noch nicht, ob ich es in der Folge gemacht habe oder außerhalb, aber das ist, ja, das war erwartbar. Also wenn sie zeitnah weitermachen wollen, dann war das irgendwie die einzige Möglichkeit, die sie hatten, da jetzt dann zu sagen, okay, Neve Campbell, alles Geld nach da. Und nachdem es ja bei Teil 6 monetär nicht funktioniert hat, jetzt ist ja ein bisschen was frei geworden nach Jenna. Gucken wir mal, was wird. Aber sie wird's nicht. Sie wird's nicht sein. Die Mörderin.
Weißt du nicht.
Ja, nee, das ist ja jetzt gerade deren einziger wirklicher Anker. Also, das können sie nicht machen.
Kevin Williamson ist auf jeden Fall der Autor von 1, 2 und 4 gewesen, hat danach sein Leben gewidmet, um weitere Slasher zu schreiben mit Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder auch diesem Sick, den wir, glaube ich, mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, ein, zwei Mal erwähnt hatten, nicht weil wir ihn gesehen haben, sondern ich meine, das sah nach einem ganz netten Slasher aus, den wir beide nicht gesehen haben dann.
Kann sein.
Später.
Hatte ich gecallt, dass Mason Gooding der Killer im siebten Teil wird? Der Bruder von diesen beiden Geschwistern? Wenn nicht, mache ich es jetzt nochmal. Also, ich bleib dabei. Der wird's. Boah, wird das langweilig, wenn der Film rauskommt und er ist einfach das. Boah.
Mies. Ich weiß gar nicht, was ich gecallt habe. Ich weiß gar nicht, ob die mitspielen, die ich gecallt habe.
Ja, müsste man nochmal reinhören. Schauen wir dann.
Scream 7 halt. Es werden irgendwann weitere Infos dazu folgen. Und dann natürlich auch unser beliebtes Wer war's? Tippspiel bei Scream 7 wird dann auf jeden Fall zurückkehren, wenn der ganze Cast feststeht. Geil.
Ja. Hatten wir das da auch gemacht? Oder hatten wir es nur bei Knives Out?
Wir hatten es doch bei Scream.
Ja?
Und wir hatten es bei Maxine.
Stark. Alter, ja. Ja, klar. Okay. Ja, gut, bei Maxine bin ich auch gespannt.
Da bin ich auch super gespannt drauf. Der erscheint ja jetzt ja irgendwie im Juli. Ich weiß gar nicht, ob da auch der deutsche Start auch schon mit im Begriffen ist. Wäre natürlich super geil.
Also, ich schau mal eben und du kannst schon mal weitermachen, wenn du willst.
Die nächste News ist auf jeden Fall auch eine News für dich, nämlich die Dreharbeiten zu Jonathan Goldsteins und John Francis Daleys nächsten Film Mayday haben begonnen. Das sind ja die Regisseure von Dungeons and Dragons, aber natürlich auch Game Night. Und der Cast ist mit zwei Hochkarätern bestückt, nämlich zum einen mit Ryan Reynolds und zum anderen ist einfach der Goat Kenneth Branagh mit dabei.
Alter.
Das wird wild.
Ja, also denen traue ich auch voll und ganz zu, mal wieder einen nicht austauschbar wirkenden Ryan Reynolds zu machen. Von daher, ja, gib her. Kenneth Branagh, alles klar. Und gibt für mich erstmal keinen Grund, groß misstrauisch zu sein nach Game Night und Dungeons and Dragons. Von daher, schön. Schön, schön, schön. Gib.
Ja, ich freue mich auch. Es wird bestimmt wieder eine coole Sache und ich bin auch super gespannt, wie sie dort Kenneth Branagh einarbeiten. Ich weiß nicht, ich finde Kenneth Branagh jetzt nicht wirklich mit so lustigen Rollen, und weil ich denke mal ja, dass Mayday auch wieder ein lustiger Film wird. Von daher, ja, bin ich da gespannt drauf, wie er dort sein Shakespeare-Tum in Mayday einarbeiten wird.
Der liebt das.
Der liebt das wirklich. Der liebt wahrscheinlich auch, wo die Lüge hinfällt.
Ja, auch völlig okay.
Ja, ist auch okay. Liebt, ja, was ihr wollt.
Also nicht uneingeschränkt, aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich schon, ja.
Liebt alles, was ihr wollt, was einen Konsens geben kann. Gut, im Film kann ich auch keinen Konsens geben, also.
Wird schwierig. Ihr wisst, was gemeint ist. Weiter geht's.
Eine weitere News für dich, also an sich ist es eigentlich nur News für dich. Die Dreharbeiten zu Leaf Reynolds' Wolfman mit Christopher Abbott und Julia Garner in den Hauptrollen haben begonnen und der Film kommt, stand jetzt immer noch am 25. Oktober in die Kinos, aber ich sage, das wird doch eh nicht stattfinden.
Ja, es klingt sass, also da, das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, aber auch diese News finde ich gut. Ja, Lee Whannell hat bisher eine sehr ordentliche Trefferquote hingelegt, von daher gib. Mal naja. Wieder.
Er hat halt nur einen guten Film gemacht, von daher mal sehen.
Ja, zwei.
Sehe ich nicht.
Also einen grandiosen und einen guten hat er gemacht.
Ich weiß nicht mal, ob du gerade The Invisible Man oder Insidious 3 meinst.
Alter, stimmt, Insidious 3 hat er ja auch gemacht. Naja. Zwei gute, also zwei, einen grandiosen, einen sehr guten und einen okay guten Film gemacht.
Ja, nice. Ja, nee. Ja, hat einen sehr, wirklich sehr, sehr guten gemacht.
Ja, Insidious 3.
Nun gut, glaube ich, bin ich auch mal gespannt auf den ersten Trailer von Wolfman.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Bitte kein CGI-Blut.
Ja, was für eine stilistische Richtung das auch geht. Also Invisible Man war ja dann schon eine sehr moderne Interpretation des unsichtbaren Mann-Stoffes. Ich bin mal gespannt, in welches, was für eine Richtung sie bei Wolfman gehen.
Er wirkt irgendwie vom Vibe her eher wieder so ein bisschen klassischer, ne? Aber abwarten.
Abwarten. Willst du noch mehr gute News für dich haben?
Wenn du noch mehr gute News für mich hast, dann nehme ich die. Also, so ist es nicht.
Die Dreharbeiten zu Sonic 3 sind abgeschlossen.
Alter, geil.
Alter, geil, ne?
Ja, auch das habe ich schon, irgendwo aufgeschnappt, ja. Das ist schön.
Da sollte ja auch Jim Carrey wieder mitspielen, ne?
Genau, ja, das wurde bestätigt. Das stand ja eine lange Zeit auf der Kippe, weil nach Sonic 2 hat Jim Carrey gesagt, so, ja, war es jetzt erstmal für mich mit Schauspielen. Ja, aber da ist er wieder. Das ist gut so. Richtig und wichtig.
Und du freust dich ja bekanntlich auch schon sehr auf die Knuckles-Serie.
Ja, natürlich. Also die muss auch grandios werden. Wenn Jim Carrey da auch dabei sein sollte in irgendeiner Art und Weise, was zumindest dem Trailer nach zu urteilen nicht der Fall ist, dann werde ich die gucken.
Schön.
Ja. Yeah.
Schauen werden wir bekanntlich auch Gary Daubermans Salem's Lot. Zudem kamen jetzt auch neue Infos heraus, nachdem du ja erst kürzlich wieder die Diskussionen um ihn du hast sie wieder entstehen lassen, nachdem praktisch monatelang oder jahrelang gefühlt nichts über diesen Film herauskam, hast du ja vor 2 Wochen oder so über Salem's Lot nochmal uns in Erinnerung gerufen. Und jetzt kam raus, dass er noch dieses Jahr auf HBO Max veröffentlicht wird und kein Kino stattbekommen wird. Also von daher spricht das nochmal wieder für die großartige Qualität von Gary Dauberman, der ein weiteres Horrormeisterwerk wahrscheinlich erschaffen hat.
Er muss einfach. Er kann nicht anders.
Er kann nicht anders.
Wieder und wieder steht, sitzt, liegt, wie auch immer Gary Dauberman das macht. Er ist da und er zaubert und er kocht.
Stopp diesen Mann doch endlich, er ist zu gut.
Wir sind nicht bereit dafür.
Ja. Willst du noch etwas zu Salem's Lot sagen, sonst komme ich zu meiner absoluten Lieblingsnews.
Nee, mach.
Okay, dann darfst du jetzt auch das Dokument öffnen und auf den Link klicken, den ich vorbereitet habe. Es wurde nämlich der Zeitplan für das Twisted Childhood Universe enthüllt. Das alles führt zu Pooniverse Monsters Assemble. Also es kam ja Winnie the Pooh Blood and Honey letztes Jahr heraus. Ich glaube, es war letztes Jahr. Und jetzt erscheinen irgendwie dieses Jahr und nächstes Jahr insgesamt 5 Winnie, also Twisted Childhood Filme mit Winnie the Pooh 2, also Blood and Honey 2, Bambi The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare, Pinocchio, Unstrung und wie schon gesagt, das wird dann münden 2025 im Pooniverse Monsters Assemble und das fand ich einfach wild, dass das wirklich existiert, dass sie jetzt diese lizenzfreien Marken für dieses eigene Universe benutzen. Ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendwie eine Nachricht von Discussing Film. Das ist ja so der Parodie-Account von Discussing Film. Und dann habe ich einfach gesehen, dass der offizielle Account ist. Und ich war glücklich und zutiefst verstört zugleich.
Ja, also das war die eine News, die ich gerade gesehen hatte, als ich das Dokument kurz aufgemacht hatte. Und das eine der News, die ich gemeint hätte mit, wollen wir nochmal drüber gucken und schauen, was wir rausnehmen. Ja, weiß ich nicht. Also, das ist halt so ein Quatsch. Das ist ja alles Schrott und auch nicht. Also, wenn da nicht diese Namen draufstehen würden, die da eben draufstehen, also Winnie the Pooh, Bambi, Peter Pan, Pinocchio, dann würde niemand über diese Filme sprechen. Also auch nicht irgendwie, wie es damals bei Sharknado oder so der Fall war oder Birdemic, dass sie sich das so selbst erarbeitet hätten, weil sie dafür auch einfach nicht scheiße und irgendwie kultig genug sind in ihrer Beschissenhaftigkeit, sondern es ist einfach nur belangloser Scheiß und ja, ich habe Winnie the Pooh Blood and Honey nicht gesehen, aber ich gehe einfach davon aus, dass der scheiße ist, ohne irgendwie groß interessant darin zu sein, scheiße zu sein und deshalb. Ja, naja.
Das werden wir erfahren bei unserem Ein Hauch von Pooniverse, das wir dann 2025 haben werden.
Okay, ja, da würde ich mich jetzt drauf einlassen.
Okay, ich meine, wir hatten Ein Hauch von Exorzist und haben jetzt, können praktisch gleich direkt zur Überleitung kommen, Ein Hauch von Omen. Also wie schlimm kann es eigentlich noch werden? Sehr schlimm.
Lass uns zu Ein Hauch von Omen kommen. Wie schlimm kann es werden? Was sagst du denn? Ist es denn so schlimm gewesen? Also, wir hatten ja Befürchtungen, kann man sagen. Wir haben beide gesagt, das ist ein Film, da wissen wir nicht so wirklich, ob wir uns den nochmal anschauen wollen oder müssen. Hier sind wir bei Das Omen und beantworten nun diese an uns selbst gestellte Frage. Wollen wir vorlesen? Kurz einmal?
Können wir kurz machen, oder? Dauert ja nicht lang.
Okay. Ja, der US-Botschafter Robert Thorne erhält die Nachricht, dass sein Kind direkt nach der Geburt gestorben sei. Kurzerhand adoptiert er völlig anonym ein anderes Kind, dessen Mutter verstorben ist, ohne seine Frau Catherine davon in Kenntnis zu setzen. Das Kind hört auf den Namen Damien. Einige Jahre später zieht die Familie nach England und nachdem sich das Kindermädchen der Familie auf Damiens Geburtstag am Hausdach erhängt, ahnen die Thornes, dass mit ihrem Sohn etwas nicht stimmt. Ja.
Das ist Das Omen. Und ich habe ja eigentlich auch gesagt, boah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Originale, Das Omen, nochmal mir angucken muss. Ich hatte ihn auf 3,5, aber eher, glaube ich, 3,5, weil ich damals noch 2020 so ein bisschen, auch noch so ein bisschen geguckt habe, okay, das ist hier das Horrorklassiker, den kann ich nicht übertrieben abstrafen. Und dann habe ich mir jetzt nochmal angeguckt und ich fand ihn richtig gut. Ich fand ihn richtig, richtig gut, Mann.
Ich habe eine halbwegs ähnliche Erfahrung gehabt, mit ja wahrscheinlich der Ausnahme, dass er mich einfach nicht bekommen hat. Also ich kam partout nicht vollständig in diesen Film rein, was so den Vibe und den Flow anging. Denn ich fand das alles sowohl inszenatorisch gut und interessant, als auch von der Handlung und den Handlungsentwicklungen und schauspielerisch. Und eigentlich stimmt da mehr oder weniger alles. Aber ich finde, er geht mit seinen 111 Minuten einfach wirklich zu lang. Und irgendwie jedes Setpiece, weiß ich nicht, hätte also nicht irgendwie halb so lang, aber jedes Setpiece für sich genommen geht in meinen Augen zu lang oder ist mir zu langsam und ist irgendwie so, du merkst einfach, dass dieser Film von 1976 ist. Es ist total blöd, also es muss auch total blöd klingen jetzt, das im Film so anzukreiden, weil es ist ja einfach aus dieser Zeit und es ist jetzt nicht so, dass das einfach jetzt heute nicht mehr funktionieren würde, so, also für dich hat es ja auch besser funktioniert, aber ich kam da einfach nicht so wirklich rein, weil bei mir auch irgendwie immer so dieses, ah, dann ist so, ja, ich weiß halt leider auch, was das ist und was du für eine Art Film bist und ist ja jetzt nicht so, als weiß ich nicht, wer, als wird da jetzt so viel kommen, was man nicht erahnen könnte oder so. Also es ist ganz schwierig zu beschreiben, was ich meine, aber wahrscheinlich wisst ihr es irgendwie so mehr oder weniger. Aber es ist ein guter Film.
Ich kann das schon verstehen, aber ich fand das alles ja trotzdem extrem effektiv umgesetzt. Gerade ich hatte es nicht mehr so wirklich in Erinnerung, ob Damien auch einfach wirklich dieses nervige Kind ist, was du, glaube ich, so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen dein Problem auch mit Babadook, dass das Kind so unfassbar ätzend ist und schreit und so viel Ärger macht. Und das hat man ja auch schon in vielen Filmen gesehen. Aber so ist ja das Omen tatsächlich gar nicht, sondern Damien ist ja eigentlich ziemlich in sich gekehrt. Okay, bis auf die Szene dort vor der Kirche. Aber so ansonsten ist er ja eher so fast schon so ein Strippenzieher im Hintergrund. Und hat so dieses verschmitzte Lächeln, das ich irgendwie auch irgendwie mochte. Super effektiv fand ich dann beispielsweise halt eben die Szene, die auch schon der Inhaltsangabe beschrieben wurde, wenn dann das Kindermädchen auf Damiens Geburtstag sich erhängt. Das sieht halt unverschämt gut aus für das Jahr 1976. Also das ist halt so geil gemacht, wenn die dann auch durch das Fenster kracht. Also das hat einfach wirklich so eine verdammt realistische Wirkung auf einen. So stelle ich mir das vor, wenn sich jemand halt eben vom Hausdach erhängt. Und ich finde einfach, dass der zu Beginn halt eben diese merkwürdigen Ereignisse in einer ganz schönen Frequenz hintereinander aufbaut. Dann gibt's auch diese Szene im Zoo, die ich unfassbar stark fand, als dort das Auto, also als sich Damien und seine Mutter im Auto befinden und die ganzen Paviane aufs Auto springen. Insgesamt, wie mit Tieren in dem Film umgegangen wird, fand ich extrem spannend. Man hat die Hunde, die allgegenwärtig sind, aber halt eben auch diese Paviane und diese Vorstellung, das ist ja, du fährst mit dem Auto durch verschiedene Gebiete und da leben halt diese Tiere in diesen Gebieten und allein die Vorstellung, dass zu deinem Auto halt, keine Ahnung, 20 oder 30 Paviane kommen und auf die Fenster einschlagen, auf das Auto einschlagen und dann nicht dran wollen, das ist einfach so eine unfassbar gruselige Vorstellung für mich. Das fand ich einfach wirklich extrem effektiv und wie sich dann daraus, dann kommen halt diese merkwürdigen Unfälle und Gregory Peck, Robert Thorne, versucht dann herauszufinden, was mit seinem Sohn los ist. Diese ganze Kriminalgeschichte, die sich entwickelt, die fand ich auch einfach nice umgesetzt, durch wie viele verschiedene Orte die dann fahren und sowas für Setpieces, die kommen. Ich fand das richtig kurzweilig und ich mag, glaube ich, auch einfach dieses Pacing aus Horrorfilmen in den 70ern. Ich meine, gut, Rosemary's Baby ist jetzt Ende 60er, aber auch Der Exorzist, das sind alles Filme, denen man sicherlich vorwerfen kann, sehr viel Ruhe zu haben, aber ich finde, die haben halt auch so eine unfassbar dichte Atmosphäre, dass ich das trotzdem alles als sehr kurzweilig wahrnehme und deswegen hat mich das oben komplett überrascht. Ich muss sagen, ich habe den unfassbar gerne angeguckt und ich finde das echt ein sehr, sehr nice Horrorfilm, womit ich nicht gerechnet hätte, dass meine Meinung sich so stark ins Positive wandelt. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, ist auch. Also, wie gesagt, ne, ich fand den ja auch auf keinen Fall schlecht und ich war auch überrascht, wie gut mir das alles so gefiel. Nur einfach, ich weiß nicht, mir ging es einfach nicht, ich kam da nicht so hundertprozentig rein. Also das finde ich auch selber ein bisschen schade. Aber ich kann mich dir mal wieder eigentlich nur anschließen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, deine Highlight-Szene auf jeden Fall dann die Geburtstagsparty quasi.
Ja, und die Paviane. Also das waren beides, also direkt schon zu Beginn. Und danach gibt's dann vielleicht nicht mal diese eine klare Highlight-Szene, obwohl das mit den Hunden auf dem Friedhof auch wirklich cool inszeniert war. Aber ich finde danach, wenn sich dieser Kriminalfall entwickelt, da gibt's nicht diese eine Szene, die richtig krass ist, aber da entwickelt er einfach so einen schönen Drive und hat mich dadurch einfach so an den Bildschirmgewand bekommen. Aber so diese spektakulären Szenen für mich waren halt wirklich das auf der Geburtstagsparty und auch das mit dem Pavian.
Ja, also mein persönliches Highlight war dann tatsächlich die Szene mit dem Kronleuchter auch. Also, ja.
Ja,
ist auch Sturz. Das gefiel mir, war eine Szene, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern konnte. Irgendwie, die ist irgendwie krass hängen geblieben aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Ja, doch, schön. Also eine ziemlich positive Überraschung gleich mal zu Beginn. Und ich meine, ich bleib dabei. Auch Teil 2 hat auch noch eine 3,0. Teil 3 ist mit Sam Neill. Ich könnte mir vorstellen, dass das überraschend okay wird hier.
Das wäre ziemlich erschreckend. Also, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, aber wäre doch mal eine nice Überraschung. Vor allem, nachdem der Exorzist, gut, der hatte auch ein paar nice Teile, obwohl er eigentlich halt eher nur 1 und 3 halt.
Ja, aber dafür war 3 halt so richtig, richtig gut, ne?
Ja.
Muss man einfach sagen.
Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
Ja, gut. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und die Reise geht nächste Woche dann natürlich weiter mit Damien Omen 2. Und ich sehe gerade, das ist der Regisseur von Escape from the Planet of the Apes. Und das müsste Teil 3 der Original Planet der Affen Reihe sein, ganz genau. Also quasi der letzte gute Film der Originalreihe. Teil 4 und 5 waren dann das. Na, bei Teil 3 fängt so ein bisschen an, aber Teil 3 ist noch. Der ist noch. Ja, der ist noch gut. Ich bin so gespannt, wenn du die alle mal gesehen hast, was du zu denen sagst. Also. Ja.
Irgendwann vielleicht.
Alter, wir machen einfach vor Planet der Affen, vor dem neuen, machen wir einen Hauch von Affen. Und dann haben wir so.
10 Wochen lang Affen.
9 Wochen, ja, 10, im Grunde 10 Wochen dann Affen, ja.
Boah,
das wird so geil. Das fände ich aber schon tatsächlich ziemlich lustig. Einfach so 10 Wochen auf den neuen Planet der Affen. Es ist ähnlich blöd wie das, was wir jetzt hier mit einer Hauch von Omen machen. Nur das Gute daran wäre, wir hätten ja mindestens 4, 5 gute Filme.
Ja. Ne? Ich glaube, also, der erscheint halt im Mai.
Und ja, das schaffen wir nicht mehr. Ja. Dann machen wir nur die Hauptreihe. Naja, gut.
Du willst also extra die guten Filme nicht gucken?
Ja, klar. Du weißt doch gar nicht, was gut ist.
Ach so. Ich mag ja auch das so oben, ne?
Ja. Das ist ja Quatsch. Du brauchst ja jetzt nicht so tun, als würde ich hier dich für das oben irgendwie bashen.
Naja.
Nee, das ist Quatsch. Komm. Kommen wir zum Ende.
Ein Hauch von Ende.
Ein Hauch von Ende.
Warte, übrigens noch ein Fakt. Oh. Ich glaube, den habe ich mal in der Filmmusik-Quiz-Folge gesagt. Rate, was der einzige Horrorfilm ist, der jemals einen Oscar für die beste Musik bekommen hat.
Das Omen?
Das Omen.
Alter, was? Habe ich voll ins Blaue geraten, aber. Boah. Gut, Glück gehabt.
Nee, das Omen 2 tatsächlich.
Das wäre so stark. Einfach ja. Damien, Omen 2. Best.
Oscar-Film. Oscar-Bait.
Juhu. Na gut. Ja, jetzt aber ein Hauch von Ende.
Jetzt ein Hauch
von Ende. War schön wieder.
Ja, fand ich auch.
Wie immer.
Spaß gemacht.
Jawohl. Womit geht's nächste Woche weiter?
Das ist eine gute Frage mit Ghostbusters.
Juhu. Ja, Ghostbusters. Yeah. Gucken wir mal, was wird. Was erwartest du für eine Bewertung bei dir?
Keine Ahnung. Trailer sieht jetzt nicht so überzeugend aus. 3?
Hätte ich bei dir auch geschätzt. Geh mal auf Ghostbusters, da ist ein Custom Letterbox-Logo oben links.
Echt?
Ja, sehe ich gerade.
Äh, Okay, ich glaube, ich muss auf.
Also nicht in der Web. App, sondern genau, im ja. Web. Ja, in der Zwischenzeit sag ich, ich vermute bei mir 2,5.
Das ist schon hart.
Was habe ich?
Tatsächlich.
2,5, ja, 2,5. 2,5, ja.
Das ist cool.
Dass dir das ganz gefallen ist. Ich habe es angeklickt, okay, jetzt bin nach oben gegangen und dachte mir so, was ist passiert?
Irgendwas ja, jetzt kommt die anders. Grüne Schrift auf sowas. Also die grüne, ja. grüne Schleim und Slimer. Ja, okay. Ist cool.
Ne? Ja, mal sehen. Mal gucken. Heiß bin ich nicht, aber wir warten ab.
Ist auch das Frozen Empire.
Ja, stimmt. Kannst mich ja abkühlen. Da brauchst du mich gar nicht abkühlen. Naja. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wie immer eine Freude und eine Ehre, hier für euch über Filme zu sprechen. Lasst uns doch gerne wissen, was ihr von den Filmen gehalten habt. Gebt uns Feedback und irgendwie alles Mögliche. Schreibt uns. Haben Linktree, da ist Insta und so.
Yeah. Yeah. Folgt uns. Wer, wenn nicht?
Yeah.
Dann kommt Damien.
Oh nein. Gut, oder? Dann vielen Dank und bis nächste Woche und tschüss.
Tschüss. Bow.